Berlin, 27-Jähriger in U-Bahn, homophob beleidigt, geschlagen und beraubt.
Katar, WM-Botschafter bezeichnet Homosexualität als geistigen Schaden.
Colorado, 5 Tote bei Schüssen in LGBTI-Club.
Berlin, queerfeindliche Übergriffe erreichen neuen Höchststand.
Frankfurt, queere Personen mit Messer bedroht und beleidigt.
Kassel, Transmutter mit Kind aus Kindergarten geworfen.
Münster, Transmann Malte C. wurde auf dem CSD niedergeschlagen und verstarb später an seinen Verletzungen.
Berlin, 3 queerfeindliche Übergriffe zum Jahreswechsel.
Berlin, Transfrau in Neukölln attackiert.
Kenia, LGBTQ-Aktivist Edwin Chiloba brutal ermordet. Und du glaubst, wir brauchen kein Pride? Das ist By Your Side.
Dein B+-Podcast über Liebe, Beziehungen, Sex und buntes Leben mit deinen Bikens Anna und Jan.
Zusammen mit dir sprechen wir über das Queersein, brechen gemeinsam Tabus und holen die ganzen Klischees aus sämtlichen Schubladen.
Heute sprechen wir über ein sehr wichtiges Thema und ich glaube, es ist schon ganz oft diskutiert worden. Es wird eigentlich jedes Jahr neu diskutiert und wir haben dieses Thema ausgewählt, weil selbst als wir jetzt gesagt haben, wir machen diesen B+-Podcast, gab es von der einen oder anderen Hetero-Seite, nett ausgesprochen, halt natürlich auch mal so einen Kommentar, ja, aber muss das denn sein? Muss man denn so viel Sichtbarkeit? Braucht man denn so viel Aufmerksamkeit? Wozu braucht ihr denn überhaupt eine Pride?
Dir das nicht jetzt schon immer im Juni? Reicht
das
euch
dann
das nicht?
Diese eine Wochenende und was soll das? Ihr seid doch, aber am Ende wollt ihr doch irgendwie alle gleich sein. Ihr wollt doch auch keine Sonderbehandlung und irgendwie gibt es doch auch keine Pride für Heteros.
Ja, Wahnsinn. Also ich glaube, jeder queere Mensch hat echt mit diesen dummen Fragen schon mal irgendwie Berührung gehabt. Sei es vor Pride, während Pride, nach Pride, aber auch generell. Entweder es wird darauf abgelichtet, dass man sagt, okay, ihr habt doch den einen Monat, seid damit zufrieden. Oder wieso braucht ihr überhaupt den einen Monat, wie du sagst, es gibt ja auch keine Hetero-Pride.
Ja, die Leute, die verstehen, glaube ich, immer nicht so ganz, dass wir auch teilweise echt unter Diskriminierung leiden, die ja gar nicht miterleben. Ne? Das ist halt eigentlich alles immer so ein bisschen, keine Ahnung, wenn ich jetzt sage, ach, eine schwangere Frau, also Kinder kriegen, es tut doch nicht weh, so als Hetero-Cis-Typ, das kann ich ja überhaupt nicht nachvollziehen. Ja. Und dementsprechend kann auch jemand, der einfach hetero ist, nicht nachempfinden, wie Diskriminierung einer Person aus der LGBTQ-Community ist. Und da gibt's halt auf jeden Fall immer viele Gegenargumente, die uns immer wieder rechtfertigen lassen müssen, warum wir auf Prides gehen, warum wir auf Demonstrationen gehen und so weiter und so fort. Und das behandeln wir heute.
Warum es eine Daseinsberechtigung hat, auch in 2023.
Genau.
Das wollen wir heute besprechen. Das ist ein Monsterthema. Also es wird wahrscheinlich, ich kann es euch jetzt schon sagen, es wird eine lange Folge, auch wenn ich noch gar nicht weiß, wie viel wir sprechen werden, aber es gibt so viele Unterthemen, die wir uns anschauen wollen und selbst dann werden wir irgendwas vergessen, weil wie gesagt, es ist ein extrem großes Thema.
Genau, es ist ein Mammutthema, wie Anna gerade schon gesagt hat. Das machen wir deswegen auch nicht alleine. Wir haben Unterstützung heute. Da kommen wir nachher nochmal zu. Aber erst machen wir es so wie jede Folge, dass wir euch so ein paar Vokabeln erklären, weil viel, was wir nachher besprechen mit unserem Gast, das wird dann so ein bisschen, geht so ein bisschen ins Fachjargon, sage ich mal. Und da ist es, glaube ich, ganz cool, wenn wir alle wieder einen gemeinsamen Nenner haben und dann auch wissen, worum es irgendwie geht.
Genau, und deswegen starten wir mit By the way, unserer wunderbaren Kategorie. Und Jan, ganz random Frage, was ist ein Fetisch?
Was ist ein Fetisch? Oder ich dachte, jetzt kommt, hast du einen Fetisch?
Ach so, ja, das können wir auch klären.
Tatsächlich nein. Deswegen hier nochmal so ein friendly Reminder. Ich habe keinen Fetisch. Dementsprechend weiß ich nicht so richtig, wie es ist, einen Fetisch zu haben. Zumindest ist mir kein Fetisch bewusst bei mir. Und deswegen rede ich jetzt über andere Menschen, die einen Fetisch haben, beziehungsweise was ein Fetisch ist. Deswegen hier nochmal ein kleiner Reminder, falls ich hier irgendetwas falsch sage oder irgendwie nicht ganz korrekt oder ein Wort benutze, was irgendwie nicht so ganz passend ist, verzeiht es mir oder uns oder schreibt uns auf jeden Fall eine Nachricht, gebt uns Feedback dazu. Wir sind immer sehr Genau, ja, wir lernen gerne. Wir sind immer sehr bemüht, das euch irgendwie auch alle richtig zu repräsentieren. Aber ja, dann komme ich auch mal zum Wort Fetisch.
Auf geht's.
Stammt vom lateinischen Verb facere, was so viel wie machen oder tun heißt, und dem portugiesischen Wort feiticcio, Zauber oder Fluch. Und ja, das kam schon bei den Naturvölkern vor, die bestimmten Umständen oder Gegenständen eine besondere Wirkung zugeschrieben haben. Und heute bezieht sich Fetisch dann halt eben auf diese sexuelle Erregung in Bezug auf Objekte, Materialien oder einzelne Körperteile sogar. Und beliebte Fetische in Anführungsstrichen oder beziehungsweise diese Fetische, die man so kennt, sind dann so typische Lack- und Lederfetische, Füße, Uniformen und so weiter. Und ja, Fetisch kann prinzipiell alles sein, was den Menschen sexuell erregt.
Cool, aber was ist dann ein Kink?
Ja, ein Kink ist ähnlich, beziehungsweise die Übergänge sind so ein bisschen fließend. Englisch, aus dem Englischen kommt Kink und bedeutet sowas wie Krümmung oder Knick. Also sozusagen so ein Knick in der sexuellen Vorliebe und etwas, das nicht von den gesellschaftlichen Erwartungen so ein bisschen akzeptiert ist. Wo Kink startet und wo das Ganze aufhört, das ist immer sehr subjektiv und auch irgendwo kulturabhängig. Und mögliche Kinks sind sowas wie Gruppensex, BDSM. BDSM steht übrigens für Bondage and Discipline, Dominance and Submission, Sadism and Masochism. Hat meine Hausaufgaben gemacht. Also es kommt aus dem...
Ja, wollte gerade sagen, hast du dir auswendig gelernt.
Genau, es kommt aus dem Sadomaso-Bereich oder ist halt eine andere Bezeichnung dafür. Und ein Fetisch selbst zu haben, kann auch ein Kink sein.
Also kann man ja sagen, jeder Fetisch ist ein Kink, aber nicht jeder Kink ist ein Fetisch.
Ja, ich glaube, ich muss sagen, das ist so ein bisschen... Sind wir so in einem Fetischception-Thema irgendwie drin oder Kingception. Wenn ich es versuche zu vergleichen, würde ich vielleicht sagen, dass es fließende Übergänge auf jeden Fall sind, ne? Und dass aber ein Fetisch schon so weit gesteigert sein kann, dass der oder diejenige dann nur noch Lust empfindet, wenn der Fetisch Teil des Liebesspiels ist. Das kann, das muss nicht. Mhm. Ausrufezeichen. Und ein Kink ist eher so eine Art Turn-on, also alles, was so vom Blümchensex abweicht. Ja, so würde ich es, glaube ich, zusammenfassen. Ja. Bist du damit d'accord oder hast du noch Einwände?
Gehe ich mit, Jan.
Sehr gut, okay. Ja, und generell muss man dann auch dazu sagen, dass Fetische. Also das generell muss man sagen, dass Fetische oder Kings mit etwas Unnatürlichem verbunden werden. Dabei hat das daher irgendwie oft irgendwie was Verbotenes oder teilweise ja wirklich so was Perverses, aber was Perverses dann auch irgendwie oft von außen betrachtet. Und das Ganze ist irgendwie oft mit Stigmata und Diskriminierung verbunden. Und deswegen muss man auch sagen, dass dieses ganze Thema Fetisch und King ist nicht nur an LGBTQ geknüpft, weil auch viele Menschen aus der heteronormativen Gesellschaft, also aus der Hetero- und Cis-Kategorie, können auch Fetische haben und ausleben. Und das ist auch ganz oft ein Teil, warum heterosexuelle Menschen mit einem Fetisch oder einem King sich auch oft eben in den Safe Spaces der LGBTQ-Community bewegen.
Ja. Eine Sache, die ich bei Harari gelesen habe, das fand ich mega cool, zu diesem typischen Argument, es sei unnatürlich. Er hat geschrieben in dieser kurzen Geschichte der Menschheit, eigentlich gibt es gar nichts Unnatürliches, weil wenn etwas existiert, dann ist es ja Natur gegeben auch irgendwie. Und er sagt, Natur erlaubt oder Biologie erlaubt und Kultur verbietet. Und das fand ich mega cool, auch in dem Zusammenhang, weil irgendwie auch wenn es verschiedene Vorlieben gibt, dann ist es ja nicht unnatürlich, wenn du die hast. So.
Du suchst ja auch nicht aus, ne? Also irgendwann stellst du fest, hey, genau, das ist irgendwie ein krasser Turn-on für mich oder das finde ich einfach jetzt total geil und das lässt mich total in Ekstase verfallen. Und dann ist das aber auch nichts, wo du gesagt hast, ja, ich finde jetzt, also Füße, ich will einen Fußfetisch haben und deswegen mache ich das jetzt auch. Das vergessen irgendwie, glaube ich, immer viele Leute. Das ist irgendwie...
Ja, ja. Ist ja auch das Gleiche mit, wir haben uns nicht ausgesucht, bi zu sein. Wir sind ja nicht einen Tag aufgewacht und dachten, Mensch, hey, ich bin jetzt bi und finde viele, viele Geschlechter toll, sondern das ist halt angeboren.
Damit wären wir auch schon mit unserer By the way, Category vorbei, fertig. Aber wir haben noch ein anderes Thema. Wir haben noch eine andere Kategorie, die wir heute auch mit reinschieben. Wir sprechen heute auch ein bisschen über Geschichte, über Bistory.
Ja, hatten wir schon lange nicht mehr, ne? Ich glaube, das hatten wir erst
in der ersten Folge
hatten wir Bistory als Kategorie. Mhm. Ist aber wichtig, wenn wir über Pride sprechen, dass wir uns auch wenigstens kurz angucken, wo kommt eigentlich Pride her? Seit wann gibt es das, was wir als Pride verstehen? Und von der modernen Pride-Bewegung ausgehend müssen wir gar nicht so weit nach hinten gehen. Sagen dir die Stonewall Riots was, Jan?
Ja, selbstverständlich.
Sehr gut, auch die Hausaufgaben gemacht. Aber für alle, die nicht wissen, was Stonewall war, was da passiert ist, jetzt ein kleiner historischer Ausflug und ich hoffe, ihr folgt mir alle ins Jahr 1969. Da gab es eben, wie gesagt, die Stonewall Riots und wir müssen uns auch ein bisschen in die Zeit zurückdenken. 1960er, was war da los? Homosexualität war in allen Staaten Amerikas außer in Illinois rechtlich untersagt und es gab natürlich aber trotzdem queere Menschen, die gab es ja schon immer. Mhm. Und die haben natürlich versucht, sich in Safe Spaces zu finden, um halt ihre Sexualität oder ihre Geschlechtsidentität auszuleben und das haben die oft gemacht in Gay- und Queer-Bars. Fun Fact, diese Bars wurden meistens von der Mafia geführt, weil niemand anderes solche Bars führen wollte, aber da sind wir wieder ein bisschen bei diesem LGBTQ-Marketing. Wir sind immer noch eine ganz gute Zielgruppe eigentlich.
Und hatten ja trotzdem Geld, ne? War eine gute Nische quasi.
Ja. Ich meine nicht alle, aber ein paar und jedenfalls, ja, wie du sagst, es war auf jeden Fall eine Nische und es hat halt die Mafia ein bisschen besetzt und das Stonewall Inn ist eben auch eine Gay-Bar gewesen, die auch von der Mafia geführt wurde und das hat sozusagen Angriffsfläche auf verschiedenen Ebenen geboten, zum einen wegen der Mafia, aber auch zum anderen, weil es eben diese Sodomie-Gesetze gab, dass so viele Polizeirazzien tatsächlich dort stattgefunden haben. Also es war leider gang und gäbe, dass wenn du feiern warst, dass da eine Polizeirazzia reinkam und dich festgenommen hast, weil du homosexuell warst und eine Drag Queen oder ein Transmensch. Und das kann man sich, finde ich, heute gar nicht so vorstellen.
Nee, ich wollte gerade auch sagen, das kann man sich in unserer Bubble, in der wir uns jetzt gerade befinden oder in unserer heutigen Zeit, das ist schon gar nicht mehr so richtig vorstellbar. Ne? Also klar, Wahnsinn. Sind wir noch nicht auf allen Ebenen akzeptiert und auch heute, wir haben es ja am Anfang vorgelesen, ne? Es passieren immer noch Gewaltverbrechen, wir sind immer noch auf vielen Ebenen diskriminiert, aber in der Art, dass du irgendwo einfach bist und du bist und dann so von der Polizei, ne? Also wirklich vom Staat, ne? Verhaftet wurdest, das kann man sich nicht vorstellen, aber es ist leider heutzutage immer noch auf der Welt so, halt auch wegen vielen anderen Gründen, ne?
Ja, definitiv. Und was sich dann in der sagenumwobenen Nacht vom 28. Juni 1969 im Stonewall Inn zugetragen hat, war, dass zum ersten Mal die Community sich gewehrt hat. Es gab eine Polizeirazzia, aber die Menschen haben gesagt, nee, heute nicht mehr. Sie haben satt, dass sie diese Angst haben müssen, dass sie versteckt leben müssen. Sie haben keinen Bock auf die Scheiße, ehrlicherweise, um es mal klar zu sagen. Und dann ist es eskaliert. Es gab ganz große Auseinandersetzungen also aktive Auseinandersetzungen, auch gewaltvolle Auseinandersetzungen zwischen der queeren Community und der Polizei. Und das Stonewall Inn wurde dann zum Sammelplatz für alle queere Menschen und auch Allies, die sich dann in der Nacht, aber auch in den Tagen danach, das ging ja tagelang, die Stonewall Riots, gesammelt haben und aktiv sich gegen die Polizeigewalt gewehrt haben. Wie gesagt, das ist dieses Zitat, das oft auch kommt, dieses Stonewall was a riot, ist wirklich ernst zu nehmen, weil es ist wirklich eskaliert. Es war zum Teil gewaltsam von beiden Seiten.
Ja, da wurde gekämpft, ne?
Da wurde
einfach gekämpft. Da wurde für sein Recht gekämpft, existieren zu dürfen. Das muss man ja einfach so sagen.
Und das halt inmitten in New York City, das Stonewall Inn ist in New York. Und das ging bis zum 3. Juli tatsächlich, also über eine recht, recht lange Zeit. Und bis es halt in Anführungszeichen niedergekämpft worden ist. Aber dieser Funke, der in dieser Nacht entflammt ist, den konnte man nicht mehr aufhalten. Der hat sich verbreitet wie ein Feuer. Und ein Jahr nach diesen Stonewall Riots, eben wieder am 28. Juni 1970, gab es die erste Protestparade mit Tausenden von Teilnehmenden, die für die Rechte und gegen Diskriminierung eingestanden sind. Und deswegen, wegen den Stonewall Riots, ist auch der Juni der Pride Month. Genau deswegen. Was eine Sache ist, die ich mega wichtig finde, aber tatsächlich manche Leute noch gar nicht wissen. Das heißt, jetzt wisst ihr es.
Ich dachte immer, dass es im Juni, weil es da Sommer ist, und dann kann man besser draußen.
Also tatsächlich, ich finde es auch ganz gut, dass es im Sommer ist.
Ich finde es auch tatsächlich sehr gut. Also es sind dann doch ganz gute Fügungen gewesen. Ja, aber
es ist nicht nur wegen dem coolen Wetter. Genau. Auch wichtig zu sagen ist, dass wir Stonewall extrem mutigen Menschen verdanken, die wirklich sich getraut haben und sie halt unterm Einsatz von ihrem Leben eigentlich sich gewehrt haben. Und das waren auch vor allem Trans und People of Color. Mhm. Bekannte Gesichter darunter sind zum Beispiel Mother Marsha P. Johnson, die auch einige Jahre später unter sehr mysteriösen Umständen ums Leben gekommen ist, was nie wirklich aufgeklärt wurde. Also sehr, sehr tragisch. Und ihre Freundin Sylvia Rivera, die sich auch danach eben total eingesetzt haben, auch für die Community. Und ja, das ist jetzt ein super schneller Abriss von kein 5 Minuten, was da in Stonewall passiert ist. Ich habe in meinem alten Podcast bei Wie Frau liebt eine ausführlichere Folge dazu gemacht, wenn es euch interessiert. Aber das sind, glaube ich, die Grundpfeiler, die ihr wissen solltet. Und Fun Fact, der Stonewall Inn liegt auf der Christopher Street in New York City und deswegen heißt es in Deutschland Christopher Street Day.
Boom, sehr gut erklärt. Genau, und wenn ihr, wie Anna gerade schon gesagt hat, mehr Infos dazu haben wollt, das war jetzt wirklich ein sehr kurzer Anriss, dann schaut wirklich mal bei Wie Frau liebt bei ihrem alten Podcast vorbei und gönnt euch die Folge. Sehr wichtiges Thema. Ja, aber auch in Deutschland gab es Sodomiegesetze, wie zum Beispiel in Paragraph 175. Das war quasi der Paragraph gegen widernatürliche Unzucht explizit zwischen Männern. Der wurde eingeführt 1871 im Reichsstrafgesetzbuch und extrem verwendet im Dritten Reich und aus der Verfassung gestrichen 1968 in der DDR und erst 1994 in der Bundesrepublik Deutschland. Also es sind keine 30 Jahre, das musst du dir mal vorstellen.
Das
war
Wahnsinn.
Also noch 1994, ich bin 92 geboren.
Ich wollte gerade sagen, du warst noch auf der Welt, schon auf der Welt, als das noch im Gesetz stand.
Und das ist doch einfach nur mega krass. Ja. Also ja, es ist nicht mehr strafbar quasi queer zu sein, aber wir sind auch immer noch weit entfernt von einer Gleichstellung.
Ja, und wie du auch richtig gesagt hast, auch zum Thema der Verfolgung bei Stonewall, wir können uns das gar nicht vorstellen, wie das ist. Klar, wir haben mit Diskriminierung zu kämpfen, aber wir müssen nicht um unser Leben fürchten. Und das liegt primär daran, dass wir in Deutschland leben, in einem Staat, der jetzt auch den Schutz von queeren Menschen auch in der Verfassung stehen hat und da auch hoffentlich jetzt mal noch ein paar weitere Schritte geht. Das haben sie ja angekündigt, mal schauen, was wird. Allerdings muss man jetzt einfach auch noch mal zum Hintergrund sagen, weltweit schaut es da noch mal ganz anders aus. Es gibt die sogenannte International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association, die ILGA. Und die bringt
ILGA.
Ja, das klingt wie so ein Mädchenname irgendwie, gell?
Ja.
Die bringen immer eine Art Weltkarte raus, auf der man sieht, wie die Verfolgung oder Unterstützung von queeren Menschen weltweit so steht. Und zum Stand Dezember 2020 muss man leider notieren, dass es die Todesstrafe für queere Menschen, wenn sie zum Beispiel homosexuell sind oder diese homosexuellen Sex haben oder so, dass das in 6 Ländern angewandt ist. In 5 weiteren ist es möglich. Haft bis zu 10 Jahren ist in 27 Ländern, Haft bis zu 8 Jahre in 30 Ländern. Und das ist in vielen afrikanischen und nahöstlichen Ländern und auch wirklich queer zu sein, ist ein anerkannter Fluchtgrund für die UN, weil Leute nicht leben können, wie sie leben wollen und lieben können, wie sie lieben, in den Ländern, wo sie herkommen. Und das muss man sich mal auf der Zunge vergehen lassen, ins Gefängnis zu kommen. Nur weil du schwul oder bi oder was auch immer bist.
Mhm.
Und das ist heute noch, so, das ist krass. Ist wirklich, ja, wirklich krass.
Es ist einfach so schade, ne? Also wir, da müssen wir dann auch wieder sagen, haben wir natürlich auch andererseits, sind wir nicht gleichgestellt, ne? Wir haben an vielen Stellen, leiden wir an Diskriminierung oder, ne? Aber vergleichsweise sind wir schon relativ sicher im Vergleich, ne? Also auf unseren Kopf ist keine Todesstrafe gesetzt, nur weil wir so viel sind, wie wir sind, ne? Und das ist auch eine Art von Privileg auf jeden Fall. Leider.
Definitiv.
Es ist
leider
nicht selbstverständlich, wie wir da irgendwie halt sehen, ne?
Ja. Aber man muss auch sagen, auch in Europa erleben wir gerade so eine Spaltung. Länder werden gefühlt entweder offener und setzen sich mehr für queere Rechte ein oder sie werden radikaler. Das haben wir jetzt gesehen in Italien, in Polen, in Ungarn. Entweder es wird besser oder spitzt sich zu, ich weiß auch nicht. Es fühlt sich an wie so eine Schere, die aufgeht, wo auch die Überbrückung nochmal schwieriger ist. Und ja, das ist alles, was wir jetzt wirklich so viele komplexe Themen, die wir jetzt im Schnellgalopp mit euch durchgegangen sind. Aber das ist das, was wir euch vorab geben wollten, damit wir jetzt auch in die Diskussion im Endeffekt starten können. Warum ist Pride 2023 und fortfolgende Jahre noch wichtig? Und wir machen das Gott sei Dank nicht alleine. Wir haben uns tatsächlich mal einen Experten geholt, weil wir glänzen durch gefährliches Halbwissen. Und bei uns heute ist Erik Jüdicke und ehrlicherweise meine dritte Podcastaufnahme mit ihm schon. Deswegen freue ich mich total, dass er hier ist. Er ist Leiter der Kampagnen von Change.org Deutschland, Bundesvorstand beim Lambda-Bundesverband. Für mich mein absoluter Queer-Politik-Experte, ohne den ich keine Folge zum Thema Politik machen wollte. Und das auch vor allem für den osteuropäischen Raum und ehrlicherweise einer meiner favorite Instagram-Accounts, weil ich bei niemandem so einen wilden Mix in den Stories habe von entweder halbnackten Männern oder hardcore politisches Wissen. Und das appreciate ich sehr. Hi, Erik.
Hey, ich freue mich, dass ich bei euch sein darf. Zum dritten Mal schon. Sehr cool.
Ich finde das ganz witzig, als du es gerade nochmal gesagt hast. Erik ist wirklich wie so eine Art Politik-Porn-Instructor auf Instagram. Weil ich muss auch sagen, dass ich morgens dann auch immer, wenn ich sehe, dass du irgendeine Story gemacht hast, entweder lerne ich was oder ich gehe so mit einer Portion Horniness in die Arbeit rein. Weil ich dann irgendwie morgens in der Bahn sitze und dann gehe ich so durch die Stories und dann kommt da irgendwie so ein Bild und ich nur so, huh, okay, hatten das jetzt die Leute, die neben mir sitzen, gerade gesehen? Da muss ich immer so ein bisschen aufpassen. Aber ja, ich feiere auch deinen Content und ich bin sehr, sehr froh, dass du heute hier bist.
Ja, ich freue mich auch total und ich freue mich, dass mein Instagram-Account genau das macht, weil genau das möchte ich erreichen.
Also bei uns zwei hast du auf jeden Fall das Ziel erreicht, würde ich behaupten. Sehr gut. Ja. Genau, wir haben ja vorhin schon bei unserem Bistory drüber gesprochen, dass wir auch in Europa diese Spaltung erleben, dass Länder entweder offener oder radikaler werden. Empfindest du das auch?
Ja, also mein Hauptfokus in meiner Arbeit ist ganz oft Osteuropa und ich habe die Erfahrung gemacht, dass je größer die Sichtbarkeit von queeren Menschen in der Gesellschaft geworden ist in den letzten Jahren, in den letzten Jahrzehnten, sich Gesellschaften in zwei Richtungen entwickeln konnten. Entweder gibt es Gesellschaften, die zu großen Teilen und auch politisch das total embracen und unterstützen, wie es in Deutschland, in Frankreich, in Italien, bei allen Problemen, die es noch gibt, aber passiert zu großen Teilen. Oder Gesellschaften ganz starke oder Politiker und Gesellschaften ganz starke Gegenreaktionen entwickeln. Das ist ein Phänomen, was man in Osteuropa vor allem oder in Mittel- und Osteuropa sehr viel sieht gerade. Dass je offener queere Menschen gelebt haben, desto mehr sind sie auch Angriffen ausgesetzt worden politisch. Sei es nun in Ungarn oder in Polen ist so das Paradebeispiel für mich immer, weil es in Polen schon mal eine Zeit gab nach dem Ende des Sozialismus, wo eigentlich die Gesellschaft gar nicht so krass gegen queere Menschen war und die offener queere Menschen dann wurden und je größer die queere Infrastruktur in Polen wurde, desto mehr gab es halt politisch und gesellschaftlich auch Gegenwind. Also diese Polarisierung zu beiden Seiten, das sehe ich auf jeden Fall auch in Europa.
Du warst ja auch in Budapest, meine ich, neulich auf der Pride, oder?
Ich war in Belgrad bei der Euro Pride. Das war auch ein ganz spannendes Erlebnis, weil da hatte man tatsächlich mal was ich noch nie erlebt hatte, weil Pride in Deutschland ist halt safe und viele Leute und keine Gegendemonstrationen. Und Belgrad war genau das Gegenteil. Du bist irgendwie von 10.000 Polizisten beschützt worden, weil die Gegendemonstranten halt viel, viel mehr waren, als wir es waren. Es war nachher eine unglaublich coole Erfahrung, dass so viele Leute auf die Straße gegangen sind, obwohl die Pride sogar verboten war. Also wir sind rechtswidrig auf die Straße gegangen tatsächlich im Nachhinein. Aber es war schon eine einschüchternde Erfahrung, das so mal zu sehen, weil man es einfach nicht gewohnt war, dass auf den CSD gehen halt nicht bedeutet, eine coole Party und einen coolen Tag zu haben, sondern es wirklich Mut erfordert hat tatsächlich. Auch besonders von Serbinnen und Serben.
ja, gerade wenn man das Beispiel jetzt mit Belgrad irgendwie sieht, wie reagierst du dann darauf, wenn Leute sagen, ja, aber wir brauchen doch keine Pride mehr heute? Also das ist doch irgendwie gar nicht notwendig, weil man möchte, so, ihr wollt doch eh alle gleich sein und braucht es das überhaupt noch heute? Wie reagierst du dann, wenn du das halt alles in Belgrad gesehen hast, wie es da so ablief und du das ja auch den Vergleich irgendwie zu Deutschland kennst?
Das Spannende ist ja, dass das niemals von queeren Menschen kommt, diese Aussage, sondern sie kommt immer von Heteropersonen, die natürlich einfach nicht in unserer Situation sind. Und ich sage dann immer ganz gerne, wenn wir komplett gleich wären, dann wäre Pride irgendwie eine coole Feier oder irgendwie eine coole Party und so. Und dann bräuchten wir das vielleicht auch gar nicht mehr. Mhm. Aber dann kann man ja anfangen aufzuzählen, wo es in Deutschland, wo wir in Deutschland noch nicht gleich sind. Ich kann bis heute kein Blut spenden. Lesbische Paare haben immer noch extreme Probleme, Kinder zu adoptieren. Konversionstherapien, also die Bekehrung vom Schwulsein ist noch nicht komplett verboten in Deutschland. Also wir müssen ja nur bei uns anfangen. Wenn wir dann noch über die Landesgrenzen hinausschauen in andere Länder, da sieht es ja noch viel dramatischer aus. Aber wenn wir nur bei uns anfangen, zeigt das für mich irgendwie schon, dass wir auf jeden Fall noch so Sichtbarkeit und Proteste brauchen. Also
ich finde es auch so krass, weil zum Anfang der Folge haben wir so ein paar Schlagzeilen vorgelesen, wo wir die wirklich, glaube ich, in den letzten 3 Monaten nur stattgefunden haben. Es war schon ein paar und die waren halt irgendwie auch nicht ohne. Und auch gerade wenn man dann irgendwie so, gerade war die WM in Katar, so da ist auch Homosexualität, ist da immer noch die Todesstrafe. Ich finde es echt verblüffend, dass es dann immer noch echt viele Leute aus der heteronormativen Gesellschaft gibt, die dann sagen, ja, aber braucht man doch irgendwie alles nicht. Ich bin immer echt total, weiß ich nicht, ich kann es manchmal gar nicht glauben, dass das alles so krass an denen vorbeigeht, dass die da immer noch irgendwie diese Kommentare droppen.
Ich glaube, das liegt aber auch ein bisschen daran, dass die Leute, die, ich meine es jetzt gar nicht böse, aber einfach keinen Plan haben, wo auch zum Beispiel die Pride herkommt und so, die dann denken, das wäre einfach nur eine große Party. Und ja, es ist schon auch eine Party und ja, man feiert, aber weil man, also ich spreche jetzt einfach mal von den deutschen CSDs, wo ich war, da halt wirklich auf so einer Parade mal so sein kann, wie man möchte. Einfach mal komplett abseits von den Schubladen oder den Klischees, die man nicht bedienen möchte, weil man im Umfeld noch nicht geoutet ist oder weil man sich auf der Arbeit irgendwie verstecken muss oder whatever. Aber da gibt es ja so viele Gründe, dass man sein authentisches Selbst nicht in der Gesellschaft richtig ausleben kann, außerhalb bei so einer Parade. Das ist halt für uns in Deutschland so ein Safe Space, wo du auch gerne im Drag rumlaufen kannst, halbnackt oder High Heels tragen, die höher sind, als ich groß bin oder so. Also das ist so eine Sache, da kannst du es machen. Und sonst hast du den Raum einfach manchmal gar nicht. Und dass dann natürlich eine gute Stimmung herrscht, weil die Leute sein können, wie sie sind. Überraschung.
Es ist ja auch so, wenn man ständig präsent ist und ständig vertreten ist in Medien, im öffentlichen Bild und so, dann hat man natürlich gar kein Gefühl dafür, wie das ist, wenn man einer Minderheit angehört, die eben nicht präsent ist. Also das beste Beispiel ist irgendwie, dass letztes Jahr seit 20 Jahren das Jahr war, wo die wenigsten LGBT-Charaktere in Filmen zum Beispiel vorkamen wieder. Also wir erleben da ja auch was, dass das quasi wieder abnimmt, was ich auch nicht so gedacht habe, aber es ist tatsächlich so. Und eine Person, die halt hetero ist und halt überall in Medien, in Gesellschaft, in Werbung, überall vertreten ist und sich wiederfindet und repräsentiert findet. Natürlich kann so eine Person das nicht nachvollziehen, dass man da mal den einen Tag im Jahr hat, wo man selbst sichtbar sein kann, so sein kann, wie man möchte, auch repräsentiert ist tatsächlich. Und das finde ich immer ganz wichtig, das Leuten auch klar zu machen, weil ich glaube, da fehlt einfach auch, also vielleicht ist das ganz oft einfach gar nicht böse gemeint, aber es fehlt einfach total das Verständnis, wenn man das halt sagt.
Ja, das ist auch ein guter Punkt, glaube ich, weil viele sich dann auch einfach irgendwie in ihrer Bubble befinden und dann vielleicht auch gar keine LGBTQ-People irgendwie in ihrem Bekanntenkreis sogar wirklich haben. Und dann haben die gar keine Berührungspunkte damit und nehmen nur das wahr, was sie dann irgendwie von den Medien so entgegengeschleudert bekommen. Und dann braucht nur mal irgendein Blödmann im Freundeskreis zu sein, der da irgendwie schon so eine vorgefertigte Kackmeinung zu hat. Und dann wird das erstmal, glaube ich, relativ schnell adaptiert. Aber wir hatten jetzt gerade auch, oder Anna hat es gerade, glaube ich, ganz gut angesprochen, dass da ja auch wirklich echt viel gefeiert wird. Und du hattest aber gleichzeitig auch im Vorfeld gesagt, dass die ganzen Prides und die CSDs, die basieren ja auf einem sehr ernsthaften Grund. Und wir kämpfen ja auch für Sichtbarkeit und gegen Diskriminierung. Und häufig habe ich es auch schon mitbekommen, dass es irgendwie eine Art Kritikpunkt ist, dass die ganze Pride ja nur noch eine Party ist. Wie siehst du das, Erik?
Ich habe dafür die Siegessäule letztes Jahr genau dazu einen Artikel geschrieben, dass ich das auch finde tatsächlich, dass es oftmals, ja, die Sichtbarkeit an sich ist politisch. Das heißt, es ist Pride, allein, dass sie stattfindet, egal in welcher Form, ist auf jeden Fall schon politisch. Aber ich finde, wir müssten, Pride muss wieder mehr genutzt werden, um auch politische Themen in den Vordergrund zu stellen. Also ich sehe das immer nur in Berlin, das ist eine grandiose Party bei uns, die Pride. Also das macht richtig Spaß, dahin zu gehen. Aber der politische Aspekt, abseits von sichtbar sein, fällt dann oft ein bisschen runter. Und ich finde, gerade wenn man, Berlin sind 1 Million Menschen, in Köln ist noch größer, glaube ich. Da ist halt aber die Möglichkeit, wäre auch gegeben, da eine richtig große, coole Demo für irgendein Thema draus zu machen. Und aber diesen Party-Aspekt zu haben. Ich finde, Politik und Party sind Sachen, die oder Spaß haben und Politik machen, sind Dinge, die sich nicht ausschließen von mir aus. Aber sie müssen, finde ich, meiner Meinung nach wieder ein bisschen in die Waage kommen, dass die Waagschale wieder ein Stück weiter Richtung Politik und politische Forderungen geht, als nur Party tatsächlich.
Ja, ich finde es witzig, dass du das auch so siehst, weil ich war letztes Jahr zum ersten Mal in Berlin auf dem CSD, was für mich mega die coole Erfahrung war. Aber mir ging es auch so, dass ich ein bisschen overwhelmed war von den Massen an Menschen dort, was ich ja mega cool fand. Aber dann wiederum nicht gespürt habe, für was die einzelnen Menschen stehen oder die Gruppen oder die Wegen oder sowas. Weil dann gab es den Nivea-Truck und den TikTok-Truck und sowas. Aber also ich meine, ich finde es ja auch gut, dass sich da Firmen auch beteiligen. Aber ich finde, dann solltest du auch für irgendwas stehen. Und ich kann nur von Stuttgart sprechen, was halt ein Bruchteil davon ist. Aber in Stuttgart, der CSD-Verband, ist da auch sehr klar, dass du eine politische Message haben musst. Und wenn du nur Werbung machst, dann kriegst du so einen Strike oder so. Und wenn du zu viele Strikes hast, darfst du nicht mehr mitmachen. Und es gibt auch eine Jury, an der man vorbeiläuft. Also die krönen auch irgendwie die beste Gruppe, aber bei der besten Gruppe ist auch die politische Botschaft wichtig, dass sie halt eine haben und dass die auch rüberkommt. Und die achten da wirklich sehr drauf. Und dieses Jahr ist es, glaube ich, auch so, dass es auch nicht als Parade, sondern auch nochmal aktiv als Demonstration angemeldet ist. Aber es ist halt auch viel kleiner als als in Berlin.
Ich finde eine Geschichte, die das gut illustriert, weil ich war vor 2 Jahren tatsächlich zum letzten Mal auf dem CSD in Berlin und wir hatten ein Schild dabei, wo einfach nur Trans Rights are Human Rights drauf stand. Also keine komplizierte, krasse politische Botschaft. Wir waren nachher in allen Medien mit diesem Schild und wir waren die einzigen Leute mit einem Schild worden.
Ja, das gab echt kaum Leute mit einem Schild. Wir
waren irgendwie in der Tagesschau und keine Ahnung, es war total absurd, weil wir einfach so dämlich, das hatten wir schnell auf Pappe draufgeschrieben noch morgens. Und das war irgendwie, das hat für mich, war das so symbolisch irgendwie dafür, dass es halt ein bisschen unpolitisch ist, der CSD. Also ich glaube, diese Menschenmassen kriegst du auch nicht zusammen, wenn du sagst, wir sind jetzt explizit diese politische Demo und wir setzen uns da und dafür ein, ehrlicherweise. Von daher ist das, glaube ich, auch immer irgendwo eine Abwägungssache, dass man sagt, wollen wir viele Leute mobilisieren oder also so viele Leute, wie es jetzt die letzten Jahre waren, oder wollen wir das explizit als politische Demo gestalten? Und das stelle ich mir auch eine schwierige Abwägung vor, ehrlicherweise, von den CSD-Vereinen, weil die natürlich auch mit Zahlen irgendwie überzeugen wollen und halt sagen wollen, hey, wir haben so und so viele Leute auf die Straße gebracht, hier, die sind so, irgendwie 1 Million Leute waren jetzt sichtbar. Das ist natürlich cool. Also das will man überhaupt nicht sagen, aber es geht, glaube ich, ganz oft dann ein bisschen zu Lasten von politischen Botschaften, die diese Sichtbarkeit ja auch transportieren könnte.
Ja, das ist eigentlich ganz spannend, weil ich war auch also das, was du gesagt hast, es gibt im Nachhinein für mich auch schon Sinn. Ich war das letztes Jahr das erste Mal auf der Pride in London und das ist, glaube ich, auch eine Pride, die sehr als super große Party-Pride, glaube ich, von außen betrachtet wird. Und das war es auch, ne? Also die Stadt, die war proppevoll und so voll, dass ich von der eigentlichen Paradedemonstration wirklich nichts gesehen habe auch. Ne? Also ich bin jetzt auch nicht der Größte, aber ich konnte nichts sehen. Und dann gab es auf irgendeinem Platz, also die hatten 3 riesige Bühnen und es gab auf irgendeinem Platz, gab es dann, da sind wir auch dann gewesen, ich weiß nicht mehr genau welcher, ich meine, es war der Trafalgar Square. Da gab es die größte Bühne und da gab es auch politisches Programm und da wurde auch viel über Diskriminierung und Sichtbarkeit gesprochen und die haben auch UkrainerInnen eingeladen und das war auch total wichtig und aber summa summarum waren auch echt viele Acts dann da und dann hast du irgendwie die UkrainerInnen, die was echt krass Emotionales natürlich irgendwie auf die Bühne gebracht haben und was super wichtig ist Und danach tritt Ava Max auf und haut halt voll die Bühnenshow hin. Und dann ist es irgendwie so ein bisschen, also es steht dann manchmal so ein bisschen, also ich glaube, es ist sehr schwierig, da so ein wie kriegt man zwischen diesen ernsthaften Themen und dann aber auch irgendwie zwischen dieser Party und auch alkoholisierten Menschen natürlich, weil du bist halt irgendwie den ganzen Tag dann draußen unterwegs und so. Wie kriegt man da so diese Balance hin, dass diese Botschaft am Ende immer noch präsent ist und aber auch allen richtig bewusst, ne?
Ist schwierig. Aber ich bin auch so ein großer Verfechter, dass man die Politik dahinter auch belassen sollte. Selbst wenn ich als Zuschauerin auf ein Pride gehe, versuche ich eigentlich mindestens ein Schild zu machen, dass ich halt irgendwas auch dabei habe. Und mir war das auch wichtig. Ich habe dieses Jahr, letztes Jahr, ich komme immer noch nicht damit klar, dass wir 2023 haben, muss ich ehrlich gestehen. ich hatte jetzt letztes Jahr das erste Mal eine eigene Gruppe auf dem CSD in Stuttgart, die ich zusammengebracht habe. Und da habe ich auch von vornherein gesagt, ja, wir wollen eine gute Zeit und ja, es soll Spaß machen und wir sind da eine Gruppe, aber ich möchte auch, dass jeder ein Schild dabei hat. Also überlegt euch, für was ihr steht, für was wir als diese Gruppe stehen. Und wir haben uns dann davor auch getroffen und haben zusammen Schilder gebastelt. Und das war irgendwie auch mega die coole Sache, weil dann hat man sich voll ausgetauscht, auch warum, wer jetzt welche politische Botschaft auf sein Schild geschrieben hat und sowas. Aber das war mir halt sehr wichtig, dass wir halt auch wirklich mit einer Message irgendwie rausgehen, ohne halt den Leuten vorzuschreiben, jetzt für was. Aber wir waren allgemein alle in einer sehr ähnlichen Richtung unterwegs. Ich hatte Bias Queer Enough auf meinem Schild stehen, weil ich, keine Ahnung, da ein bisschen zu strugglen hatte. Ich weiß nicht jetzt explizit wie Bisexuelle, wie das draußen ist, aber ich hatte lange Zeit gefühlt, dass ich gar nicht auf eine Pride gehöre.
Fühle ich.
Es hat auch ewig gedauert, bis ich mich auf eine Pride mal bewegt habe. Also meine erste Pride war 2020 und als Zuschauerin und dann seitdem schon, oder nee, war sogar 2021, was rede ich, 2021.
Ich wollte gerade sagen, ich glaube 2020 gab es keine, weil ich wollte auch 2020 und ich konnte dann nämlich auch nicht. Das wäre nämlich auch meine erste sonst gewesen.
Ja, nee, 2021, aber da war ich halt auch schon lang out and proud eigentlich und das war trotzdem das erste Mal, dass ich dann gedacht habe, okay, ich traue mich jetzt auf den Pride zu gehen und auch stolz zu stehen und ich glaube, das ist echt. Ich glaube, da geht es vielen so. Ich meine, Jan, ich sehe dich auch die ganze Zeit so nicken. Also dir ging es da irgendwie auch ähnlich.
Auf jeden Fall.
Ich glaube, da steht halt auch ein bisschen ein strukturelles Problem dahinter. Also die CSD-Vereine sind ja sehr weiß, männlich und schwul immer noch in ihren Vorständen. Und natürlich reflektiert sich das auch in der Veranstaltung, die dann von diesen Vorständen halt organisiert wird. Und der einzige CSD, auf dem ich dieses Jahr in Berlin war, ich war nämlich gar nicht auf dem großen CSD, ich war nur auf dem transradikalen CSD. Das ist wirklich ohne Bühnenshow, komplett nur ein Marsch gewesen. Mit Musik zwar auch, aber schon nur aus so kleinen Boxen und nicht aus einer riesen Anlage und danach dann irgendwie SpeakerInnen mit einem politischen Programm. Mhm. So, das war der komplette Gegenentwurf irgendwie. Und das ist irgendwie gerade auch hier in Berlin eine Tendenz, die wir immer mehr sehen, dass sich immer mehr kleinere CSDs tatsächlich bilden, weil sie sich von dem großen CSD nicht mehr so abgeholt fühlen tatsächlich auch. Also einerseits sieht man, dass die Zahlen von Menschen, die auf den CSD gehen, jedes Jahr irgendwie höher und höher werden. Aber andererseits bilden sich halt immer wieder andere CSDs, die halt sagen, okay, das läuft für uns nicht in die richtige Richtung. Mhm. Wir hätten gerne irgendwas anderes tatsächlich. Und das war für mich ganz spannend, weil ich war das erste Mal auf diesem CSD. Und es war mega cool, weil es war komplett eine andere Crowd als auf dem normalen CSD. Also es waren viel mehr weiblich gelesene Personen, viel mehr Personen, die sehr offen queer waren, die man sehr offen als queer gelesen hat, viel weniger männlich gelesene Personen, viel mehr BIPOCs, was ich super schön fand. Aber andererseits auch traurig, dass diese Personen halt irgendwie nicht das Gefühl haben, dass sie auch auf den anderen CSD gehen, also auf den großen CSD gehen können, um da ihre Themen vertreten fühlen. Also das fand ich ein bisschen schade oder finde ich total schade tatsächlich.
Das ist total der gute Punkt, den du da ansprichst, weil ich war zum Beispiel auch vorletztes Jahr war ich auf dem Leipziger CSD eingeladen und da hatte mir jemand aus dem Vorstand auch genau das Gleiche berichtet. Also auch, dass der vorherige Vorstand wirklich sich natürlich irgendwie über die Jahre super krass engagiert hat, aber dann irgendwie auch eher dann weiß und cis war und irgendwie auch, glaube ich, überwiegend schwul. Und am Ende ist dann das Programm auch nicht mehr so super divers, ne? Und das ist total interessant, dass da jetzt wahrscheinlich dann doch irgendwie scheinbar so ein Umbruch stattfindet. Und das ist ja auch super wichtig.
Vor allem, wenn wir dann noch mal gucken, wo wir herkommen, wo der Pride herkommt. Das waren halt primär Trans und People of Color, die sich getraut haben, die sich auch in Anführungszeichen trauen mussten, weil sie gar keine andere Chance hatten, als jetzt mal Widerstand zu zeigen. Und diesen Leuten verdanken wir unsere Pride und unsere LGBTQ-Bewegung heutzutage. Und denen jetzt absichtlich oder unabsichtlich den Raum wieder wegzunehmen, ist halt einfach nicht nur ein Schritt in die falsche Richtung, sondern einfach eine Frechheit.
Ja, und da kommen wir, glaube ich, auch zum nächsten Thema so ein bisschen, weil es gibt da so eine Diskussion oder so eine Diskussionsdebatte, gerade wenn es so um Pride-Themen geht. Und zwar King und Fetisch und Pride, passt das zusammen? Das ist irgendwie, ich habe das Gefühl, die letzten 2 Jahre ist das immer wieder ein riesiger Streit, aber auch innerhalb der Community etwas, was echt polarisiert. Wie siehst du das, Erik?
Ich finde, das ist eine Debatte, die in den USA tatsächlich schon seit ein paar Jahren geführt wird und die jetzt so seit 1-2 Jahren, nehme ich das wahr, so nach Europa schwappt. Das fing ja, glaube ich, an vor, ich weiß nicht, ob es letztes oder vorletztes Jahr war, mit dem CC in Bremen, dass die halt gesagt haben, wir verbieten Fetischklamotten oder Fetisch, also so offene Repräsentation von Fetischen und Kings. Und da gab es dann irgendwie einen riesen Aufschrei tatsächlich und zum Glück aus der Community und die haben das dann auch wieder zurückgenommen. Das hat sich tatsächlich weiter durchgezogen. Dann gab es ja diesen Vorfall im Heidepark, irgendwie an diesem Pink Day im Heidepark, der mir so ein wie CSD quasi, so ein Tag. Und da haben sie das auch verboten gehabt. Und da wird immer als Argumentation so Kinderschutz irgendwie so, oder Kinder sollen das halt nicht sehen, immer rangezogen. Was ich immer eine problematische Argumentation finde tatsächlich, weil es ist halt auch von Leuten wie Putin und Orban und der polnischen Regierung genau dieses Argument, was halt immer benutzt wird, um halt Sichtbarkeit von LGBTIQ komplett loszuwerden quasi. Also für mich persönlich ist die Pride ein Platz, wo jeder Teil unserer Community vertreten sein sollte. Dazu gehören komplett queere Familien mit Kindern, überhaupt kein Problem. Aber dazu gehören eben halt auch Leute, die einen Fetisch haben und ihren Fetisch repräsentiert haben wollen, weil das sind tatsächlich auch, wenn man es mal so betrachtet, Teile unserer Community, die nicht besonders sichtbar sind, ehrlicherweise. Also, Das Berlin ist immer noch so, finde ich, nur eine große Ausnahme, aber wenn man sonst so weiterschaut, also in Belgrad gab es das gar nicht tatsächlich, also da hat sich niemand oder ein oder zwei Personen, die aber auch beide nicht Serben waren, getraut, um mit Fetischsachen auf den CSD zu gehen. Und ich finde das eine ganz schwierige Frage, weil grundsätzlich bin ich total dafür, dass jeder Teil unserer Community irgendwie repräsentiert sein soll. Und gerade wenn man sich die Fetisch-Community anschaut, das ist ja eine super krasse Geschichte, dass die in der AIDS-Krise ja krasse Arbeit auch für AIDS-Kranke geleistet haben und Aufklärung gemacht haben, diese ganzen Leder-Communities und so. Das ist auch irgendwie ein Teil von unserer Geschichte, der so ein bisschen an den Rand gedrängt wurde und der ganz vielen Leuten noch nicht mehr so bekannt ist, aber das ist halt auch was zum Community gehört und was vertreten sein sollte. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich weiß nicht so richtig, wie man das lösen sollte. Also, weil ich verstehe natürlich auch das Argument, dass irgendwie ein Kind da schon Fragen zu haben könnte, warum jetzt der Mensch komplett in Leder da rumläuft oder sowas. Aber ich glaube irgendwie, dann ist es für Eltern auch so ein bisschen dabei, weil Kinder finden das ja grundsätzlich erstmal nicht merkwürdig. Die fragen halt nach, weil sie es noch nicht gesehen haben. Und wenn man dann aber anfängt, so rumzustammeln und, oh, guck da bloß nicht hin und du, das ist ganz schlimm und so. Natürlich finden Kinder das dann auch schlimm.
Ja, klar.
Aber wenn man das irgendwie versucht, so den Kindern so halbwegs verträglich irgendwie zu erzählen, finden Kinder das ja nicht merkwürdig. Sondern die denken sich halt so, okay, Mama, Papa findet das okay, dann ist das für mich auch okay. Genau, das ist so ein bisschen, finde ich, ein bisschen schwierig, weil natürlich möchte man keine Gruppe ausgrenzen auf dem CSD. Aber es wird halt genau mit der Argumentation, werden halt Gruppen ausgegrenzt. Weil ich mit meiner queeren Familie da sein möchte oder mit meinen Kindern da sein möchte, sollen kein Fetisch da sein. Oder weil ich gerne mit Fetisch da sein möchte, ist der CSD kein Kinderevent.
Ja, ich glaube, es ist am Ende auch immer viel, was, du hast es echt gut auf den Punkt gebracht, was die Menschen damit machen. Ne? Also Fetisch wird dann so, wir haben eben über Fetisch und Kink gesprochen und Fetisch wird dann halt eben so behandelt, als ob es etwas Unnatürliches ist, als ob es etwas Schlechtes ist, als ob es etwas Perverses ist, nur weil es von dieser Norm abweicht, die man sich selber irgendwie im Kopf zusammenspinnt. Und ich ich finde das auch eigentlich ganz gut, wenn du sagst, so ja, wenn man damit normaler umgehen würde, dann würde das Kind wahrscheinlich sagen, ja, okay. Und dann hat das Kind auch erstmal keine Fragen und dann wird das auch erstmal irgendwie so akzeptiert und fertig ist. Ich finde auch diesen Grund, irgendwie immer Kinder als Argument vorzuschieben, auch echt immer super problematisch. Ich hatte echt letztens mal die Situation, dass ein Bekannter, also wir saßen irgendwie mit mehreren Leuten am Tisch und ein Bekannter von mir, ich weiß nicht, das Thema kam irgendwie darauf, dass irgendjemand überlegt hatte oder irgendjemand kannte wen, der Socken verkauft im Internet. An Leute, die halt eben einen Socken oder einen Fußfetisch haben.
Also
und dann fing er an.
Oder
ja, genau, getragene. Genau. Und dann waren wir so, ach ja, das ist ja eigentlich ein ganz cooles Geschäftsmodell. Also einfacher kannst du vielleicht erstmal nicht so Geld verdienen, ohne dass es dir wehtut oder du dich überarbeitest, sag ich mal. Und er war dann aber, nein, das geht nicht. Man muss die Kinder schützen. Dann war ich halt so, ja, aber was haben denn Kinder da jetzt mit zu tun? Und dann war er so, ja, aber man weiß das doch, Fußfetischisten, das ist ja alles eine Vorstufe. Wenn man mit Fußfetisch anfängt oder mit Sockenfetisch, das ist doch eine Vorstufe, dann irgendwann, geht's an die Kinder dran, dann sind die pädophil. Und ich so, hä, du kannst doch jetzt hier, also ich bin fast ausgetickt, ich war so, du kannst doch jetzt nicht ernsthaft einen Fußfetischisten oder einen Sockenfetischisten mit jemandem irgendwie auf eine Ebene mit jemandem setzen, der ein pädophiler Straftäter, muss man ja auch dazu sagen, ne? Also jemand, der pädophil ist, ist ja nicht von vornherein ein pädophiler Straftäter. Das hat man sich nicht ausgesucht. Es gibt viele pädophile Leute, die auch in Behandlung sind deswegen und die noch nie einem Kind irgendwas angetan haben. Also wir reden hier jetzt explizit davon, dass er eigentlich wörtlich gesagt hat, dass jemand, der mit anfängt, getragene Socken zu schnüffeln oder was auch immer damit zu machen, dass Wahnsinn. Der eine Vorstufe davon ist, irgendwann mal pädophiler Straftäter zu sein. Und das ist einfach falsch, zu 100%. Und da bin ich fast ausgetickt, weil ich dann gesagt habe, ey, du hast so gar kein Wissen, du bildest dir aufgrund einer Fantasiemeinung, die du dir gerade bildest, triffst du so gefährliche Aussagen. Und ich glaube, das ist auch echt problematisch. Oder das sind so viele Argumente, die so eben in diese Debatte immer mit reinfließen, dass so viele Leute sagen, wir müssen die Kinder schützen und aus Gründen, die sie sich dann irgendwie selber ausdenken und dann halt selber irgendwie so ein bisschen sich selber als Helden auch aufspielen. Und das ist echt problematisch.
Wie kommt man auf sowas? Ich finde das gerade total krass. Habe ich mich auch gefragt. Diesen Vergleich. Ich habe sofort irgendwie im Kopf gehabt, es gab ja mal irgendwie so einen Politiker, der meinte so, ja, wenn wir jetzt Gras legalisieren, nehmen auf einmal alle Heroin. Das ist genau so ein absurder Sprung irgendwie, wo ich mir auch denke, also Entschuldigung mal, da finde ich überhaupt keine Worte für. Nee. Und das Schlimme ist halt, es sind halt wirklich einfach exakt die gleichen Argumente, die halt ein Orban und ein Putin benutzen, um queere Menschen unsichtbar zu machen. Orban hat dieses Argument benutzt, wir müssen Kinder vor pädophilen, queeren Menschen schützen, um queere Sichtbarkeit in Ungarn zu verbieten mit dem Propagandagesetz. Und das finde ich dann so krass, wenn das aus unserer Community die gleichen Argumente kommen. Also das ist wirklich krass. Da weiß ich nicht, was ich sagen soll. Und ich fand dieses Jahr tatsächlich sehr, sehr krass, nach dem CSD in Berlin kam diese Debatte ja riesig auf. So. Also ich kann mal so ein bisschen aus dem Arbeitskontext jetzt plaudern, so von Change. Wir hatten eine riesen Petition, die wir dann auch sofort runtergenommen haben irgendwie, aber die alleine, ohne dass wir irgendwas gemacht haben, gewachsen ist, die halt gegen Fetisch auf dem CSD war.
Wahnsinn.
So, weil diese Debatte so aufkam und dann halt so die FAZ die Welt da so krass polemisiert haben irgendwie dagegen. Und das fand ich, hatte dieses Jahr nochmal eine ganz andere Qualität als sonst die Jahre. Also es ist irgendwie, ist das jetzt auch in Deutschland angekommen, dieser Diskurs, den ich ganz, ganz problematisch finde tatsächlich.
Und ich finde, da müssen wir nochmal einfach zurückgucken, für was machen wir eine Pride? Für was machen wir die Paraden und die Demonstrationen, um sichtbar zu sein, um die Teile der Gesellschaft sichtbar zu machen, die sonst wegen dem heteronormativen Weltanschauung halt einfach rausfallen aus dem Raster der Leute. Und wenn etwas sichtbar ist, dann kann man darüber sprechen, dann kann man darüber aufklären und man kann sich bilden. Und dann und das ist ja der whole fucking point. Damit wir die Diskriminierung abbauen, müssen erstmal die Leute verstehen, was es gibt, damit man drüber sprechen kann. Und genau das betrifft ja auch Menschen, die Fetische haben oder kinky sind. Und deswegen checke ich das auch gar nicht und finde es schlimm, dass es auch aus der Community kommt, die ja eigentlich wissen müssen, wie es sich anfühlt, nicht Teil von der großen Gesellschaft zu sein oder ausgegrenzt zu sein aufgrund von Dingen, die man nicht ändern kann. Du wachst ja nicht morgens auf und denkst, oh geil, ab jetzt stehe ich auf Lack und Leder oder so. Das sind ja auch so Vorlieben, die können sich natürlich entwickeln, aber die suchst du dir nicht aktiv aus. Und dass das Leute, die das eigentlich auch erfahren haben sollten, nicht verstehen oder den Platz den anderen Leuten wegnehmen, da bin ich auch fassungslos. Und dass das immer mehr hochkommt, dass das Kink nicht dabei sein darf, ich finde das einfach schwierig und gefährlich.
Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass diese ganze Debatte um Kinks wieder so eine Stellvertreterdebatte ist. Das ist wie mit Transpersonen, das ist irgendwas, was noch nicht so ganz so präsent ist, wie schwule Männer und lesbische Frauen vielleicht noch mal in einem kleineren Maße, aber was noch nicht ganz so präsent ist und was dann halt benutzt wird, weil es obskur in Anführungsstrichen ist, um halt gegen die ganze queere Community zu hetzen, weil es sind ja ganz oft Stellvertreterdebatten. Das waren davor Transpersonen, die jetzt irgendwie zu viel Raum einnehmen und die queere Community, die dringt dann irgendwie in die Frauenbadezimmer ein. Ja. Das war die Debatte. Und jetzt kommt, finde ich, kommt immer mehr diese Fetischdebatte tatsächlich auf, die genau den gleichen Zweck ja irgendwie hat. Oh, die queeren Menschen da, die sich dann irgendwie in Lack und Leder werfen, auf der Straße rumlaufen, das ist so eine Gefahr für unsere Kinder, weil was diese Debatte ja im Endeffekt ist, und deswegen finde ich es halt so krass, dass das auch so aus unserer Community so geführt wird, was diese Debatte ja letztendlich ist, ist ja ein Angriff auf uns als Gesamtcommunity irgendwo auch.
Mhm.
Weil halt irgendein Teil von unserer Community genommen wird, um mit diesem für viele Menschen, mit einem Thema, was für viele Menschen halt nicht so präsent ist, Stimmung gegen generell LGBT zu machen. Also das finde ich halt so krass tatsächlich. Und das ist auch die größere, finde ich, politische Dimension von dieser ganzen Kink-Debatte irgendwo da, und wo wir auch uns auch als Community ganz entschieden dagegen stellen müssen, weil das einfach nicht die nächste Debatte werden darf, wo wir wieder diskreditiert werden und wieder als die anderen, die komischen, die gefährlichen dargestellt werden. Ich dachte, das sind eigentlich Debatten, die wir lange hinter uns gelassen haben in Deutschland, aber anscheinend ja nicht.
Ja.
Ja, das ist ein super Punkt, gerade, dass du sagst, wir müssen da als Community eigentlich geeint dagegen stehen, ne? Und deswegen ist es ja so super schade, dass gerade bei so einer Debatte dann halt sich wirklich auch Leute aus der Community dahinstellen und sagen, ja, also ich finde das auch super kacke und wir kämpfen doch für so viel und jetzt kommen so Menschen und machen uns das alles kaputt, die nicht verstehen, dass wie du das gerade ganz gut auf den Punkt gebracht hast, dass die da Argumente nutzen und irgendwelche Gruppierungen nutzen, die Teil der Community sind und die angreifen, um somit irgendwie ein Loch in unseren Schutzwall zu schlagen.
Ja, ja.
Und deswegen, und da kommen dann halt auch immer die geilsten Argumente, zum Beispiel irgendwie gerade bei diesem Papi-Fetisch. Mhm. Da kommen sie dann ja auch mit den Argumenten von wegen, ja, erstmal Kinder, was sollen die Kinder denken? Wie sollen die Kinder das verstehen? Da haben wir ja gerade drüber gesprochen.
Die Kinder spielen mit den Papis, als wenn das
Hunde. Ja,
also, genau.
Das ist das Süße, was ich jemals gesehen habe.
Genau.
So ein kleines Mädchen, was mit so einem Hund gespielt, also einem Papi gespielt hat.
Ja.
Also,
die haben da gar nicht unbedingt diesen sexuellen Gedanken hinter.
Nee.
Und dann kommen natürlich wieder die Leute und die sagen dann so, ja, aber hier Vermummungsverbot. Und da habe ich letztens tatsächlich mit einem Kumpel drüber gesprochen und der hatte einfach so den geilen Vergleich gebracht. Der hat nämlich gesagt, gerade wenn jetzt irgendwie so Pride-Gegner, die dann sagen, ja, aber das ist ja alles so sexuell aufgeladen und wozu braucht man denn so eine Party? Und das ist ja Vermummung und keine Ahnung was. Ja, was ist denn mit dem Karneval und Faschingsfest? Gerade wenn man mal nach Köln guckt.
Ja.
Dann dürfen ja theoretisch, darf jetzt auch irgendwie niemand mehr da als Batman rumrennen, weil da erkenne ich ja auch nicht, wer irgendwie da drunter steckt. Und wenn man sich dann irgendwie beschwert, dass es irgendwie so super sexualisiert ist, die Pride, dann denke ich mir auch, ja, guckt euch mal den Kölner Karneval an. Das ist alles echt ein bisschen viel extremer da, würde ich sagen.
Ja.
Und auch gerade, wenn man das so vergleicht, was so die Gewalttaten angehen, ne? Also ich muss sagen, ich habe es jetzt aktiv noch nie so mitbekommen und auch, glaube ich, noch nie in der Schlagzeile. Also wenn es auf einem CSD oder einer Pride Gewalttaten gibt, dann sind das in der Regel Gewalttaten, die von außen auf die LGBTQ-Community ausgeübt werden, aber nicht innerhalb der Community.
Ja,
beim Kölner Karneval sieht es da halt irgendwie, glaube ich, auch irgendwie ein bisschen anders aus.
Ja.
Und das sind irgendwie so Sachen, wo ich mir denke, ja, ihr könnt immer alle ganz gut gegen eine Minderheit schießen, aber selber erlaubt ihr euch oder nehmt euch so viele Sachen raus und kommt dann mit Argumenten um die Ecke, wo ich mir mal denke, so, ey, kehrt mal echt vor eurer eigenen Haustür, bevor ihr irgendwie anderen Leuten ans Bein pisst.
Und dann sieht man auch immer, dass dieser in Anführungszeichen Kinderschutz halt einfach auch ein Stellvertreterargument ist und komplette Heuchlerei, weil es geht nie um Kinder. Es geht einfach nur darum, dass man seine eigene verquere Lebenseinstellung, die sehr konservativ ist und einfach beschränkt, irgendwie verargumentieren möchte und irgendwie mit irgendwas basieren möchte, damit man sich vielleicht größer fühlt in seiner Meinung. Und dann sagt man, Kinder. Aber wie du sagst, also da ist Fasching oder Karneval oder sämtliche anderen Sachen zum Teil viel schlimmer. Und ich muss echt sagen, auch ich als Frau, ich fühle mich auf einem Pride 1000-mal sicherer als auf einem Fasching alleine. Wirklich.
Ja, also ich glaube, diese Debatte, ich hoffe einfach, dass diese Debatte nicht noch weiter hochkocht, ehrlicherweise, weil ich glaube, dass viele Leute mit diesem wenigen Bezug zu Kinks und Fetischen, dann noch mit wenig Bezug zur LGBT-Community, da sehr empfänglich für sind, wenn man dann anfängt, so, ja, aber die Kinder, da muss man ja irgendwie auch, also, Entschuldigung, Berlin, die Motzstraße ist die Straße, wo die ganzen schwulen Sexgeschäfte sind, der Epizentrum unserer Community, und in dieser Straße ist unter anderem auch eine riesengroße Kita, also direkt gegenüber von einem Sexshop, und das ist dann wieder das Ding, wenn man Kindern das irgendwie verständlich macht, dass sie es halt verstehen und nicht das problematisiert vor Kindern, dann ist das auch für Kinder überhaupt nicht schlimm, solche Dinge, und ich meine, jeder wird wahrscheinlich, wenn da eine Familie mit Kindern ist, nicht dann anfangen, davor dann Sex zu haben. Das habe ich jetzt auf dem CSD ehrlicherweise auch noch nie erlebt, sowas. Also diese Horrorgeschichten, die da immer ausgepackt werden, ich mir so, okay. Also ich, der als jemand wirklich auf CSDs geht, habe das noch niemals gesehen. Du als irgendeine Hetero-Person, die das jetzt erzählt, willst mir also sagen, was auf CSDs passiert, was ich noch nie selber gesehen habe? Also es ist schon immer sehr merkwürdig tatsächlich, wenn dann über diese Gruselgeschichten kommen, die aber, weiß ich nicht, meistens wahrscheinlich überhaupt total haltlos sind.
Ja, und selbst wenn, dann ist es vielleicht eine einzelne Person von tausenden Leuten, und dann kann man auch wieder die Brücke zum Kölner Karneval schlagen, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass da sehr viel mehr Leute Sex auf den Straßen haben oder hinter irgendwelchen Mülltonnen, also CSD oder einem Pride tatsächlich.
Das Problem ist ja immer, dass wir immer als Gesamtcommunity in Haftung genommen werden, wenn irgendwer was macht. Ich meine, das macht man auch bei heterosexuellen Menschen auch nicht, wenn ein Heteromensch irgendwas Blödes macht. Jetzt haben die Heten aber ja wieder blöd gemacht. So. Also warum ist das dann bei uns so? Natürlich gibt es auch immer Leute, die irgendwie Mist bauen. So. Aber die gibt es ja in der Gesamtgesellschaft auch. Aber wir sind immer als komplette Community gleich in Haftung dafür. Dann die queeren Menschen wieder, die Schwulen wieder oder die Lesben wieder, was die wieder alles machen. Und warum ist das so? Das machen doch niemand, auch niemand bei Heteros. Mhm. Also,
ja, ist immer einfacher, ne?
Ja klar, die Kleinsten, auf die kann man versuchen zu gehen. Genauso, ich meine, passt jetzt zwar nicht zum Thema, aber ist ja genauso wie mit dieser hier Silvesterböllernacht, wo dann sich so viele Zeitungen drauf verschossen haben, dass das Menschen mit Migrationshintergrund waren, die das gemacht hätten. Dabei kam dann danach raus, dass es statistisch, also von diesen ganzen Überfällen oder Vorkommnisse der Nacht, dass halt nicht Menschen mit Migrationshintergrund waren, also nicht nur, sondern halt einfach wirklich sämtliche Menschen aus sämtlichen Gesellschaftsschichten und sämtlichen Herkünften und sowas, aber das war auch eine Debatte, die man dann gedacht hat, okay, lass die schnell und einfach führen, nämlich, Ausländer raus. Und leider haben das echt viele Zeitungen ja unterstützt.
Mhm. Ja, genau so war es ja mit den Fetischsachen nach den CSDs tatsächlich. Also das war ja so ein, zwei Wochen nach dem Juli ging das ja wirklich ein, zwei Wochen lang so an, und das war einfach schrecklich. Ich habe auch nur gedacht, so, also sind wir jetzt gerade wieder 20 Jahre in die Vergangenheit gereist oder was? Weil das sind dann wieder Debatten aufgekommen, wo ich mir nur gedacht habe, so, also Entschuldigung, ich dachte, das wären wir längst drüber weg hier in Deutschland. Ja. Und jetzt muss man sich mal vorstellen, wie das halt in anderen Ländern noch ist, also wo die Gesellschaft einfach auch noch nicht so weit ist oder du eine Regierung hast, die auch noch total queerfeindlich ist. Natürlich traut sich dann niemand mehr auf den CSD zu gehen, ehrlicherweise, wenn danach dann alle gleich auf dich einhauen, wenn du mal wirklich sein kannst, wer du sein möchtest. So.
Ja. Und ehrlicherweise finde ich, dass man eigentlich aus der Kinky- oder SM-Szene oder so eigentlich auch voll viel lernen kann, weil gerade was das Thema Konsens angeht zum Beispiel, sind die Vorreiter, weil das ist ja wirklich das oberste Gebot im Endeffekt. Und ich hatte jetzt zwar auch noch nicht so viele Berührungspunkte, aber in Stuttgart gibt es jetzt immer mal wieder so eine Kinky Galore Party-Reihe und sowas, die so ein bisschen auch ein Safe Space für Menschen mit Fetischen ist. Und da war ich jetzt auf jeden Fall auch schon zwei, dreimal. Und das war auch vom Feiern her so ein sicherer Ort für mich. Und witzigerweise dachte ich da ehrlicherweise auch, dass da sehr viele queere Menschen sind, aber es waren eigentlich bei der Party jetzt hier in Stuttgart, natürlich weiß ich nicht, wie es sonst ist, aber es waren einfach auch sehr viele heterosexuelle Menschen, die einfach kinky unterwegs sind. Und ich finde, auch den Menschen gehört ein Platz auf der Pride.
Auf jeden Fall.
Und natürlich.
Aber witzigerweise in Stuttgart, meine Gruppe war hinter dem Lack- und Lederclub in Stuttgart, und wir sind nochmal geswitcht worden, weil die irgendwie in dieser Wagen- oder Fußgruppenaufstellung den Lack- und Lederclub nach Peter gestellt hatten. Und das ist halt vielleicht das Einzige auf Pride, was nicht so viel Sinn macht. Und das kam dann als Anmerkung von außen. So, wollt ihr wirklich Leder und dann Tierschutzverein machen hinten dran. Da haben sie gemerkt, ach ja, okay, vielleicht nicht. Und dann durften wir dorthin. Und dann bin ich ein bisschen vorgerutscht. Aber das ist das Einzige, wo ich sage, okay, bei Pride könnte man wegen der Fußgruppenordnung oder sowas mal gucken, dass das halt thematisch passt. Aber halt nicht, ob es überhaupt einen Platz hat oder nicht.
Ja, also auf jeden Fall. Was ich nochmal ganz kurz bei dir anzuknüpfen, ich habe zum Beispiel über Kinks gelernt, auch über meine sexuellen Bedürfnisse zu reden. Mhm. Ich habe das Gefühl, das ist was vielen Leuten so schwerfällt. Wenn man aber dann Kinks hat, dann muss man die ja äußern tatsächlich. Und das war für mich ein krasser Lernprozess, irgendwie dann tatsächlich auch abseits von Kinks irgendwie sexuell zu äußern, was ich mag und worauf ich Lust habe und so. Und das ist was, wo mir Kinks tatsächlich total bei geholfen haben, was einfach auch mein Sexualleben total verbessert hat, irgendwie da offen und unbefangen drüber zu reden, was man selbst für Bedürfnisse hat und was man selbst möchte.
Ja.
Also mir hat das total geholfen tatsächlich. Und ich wäre, glaube ich, auch niemand, der jetzt irgendwie, weiß ich nicht, in totalen Fetischklamotten auf den CSD gehen würde, auf keinen Fall oder so. Aber ich würde auch niemals auf den Gedanken kommen zu sagen, dann darf es aber auch kein anderer machen, weil ich das halt nicht geil finde. Also weil ich da halt keine Lust drauf habe. Also das ist auch so ein Reflex, den ich irgendwie dann immer nicht verstehe.
Ja, das stimmt. Das ist auch ein guter Punkt. Ja, also eigentlich kann man sagen, so zusammenfassend, wir sind eigentlich der gleichen Meinung alle, oder?
Ja.
Wir sind der Meinung, King, Fetisch und Pride gehört zusammen, schadet erstmal in der Form niemandem. Und Pride ist nach wie vor einfach super wichtig, super essentiell, auch in 2023. Denn es geht um Freiheit, es geht um Abbauen von Stigmata, von Diskriminierung und es geht halt auch um die Sicherheit von Menschen.
Ja. Und nur weil es in Deutschland vielleicht in manchen Orten ein bisschen mehr Party ist als Demonstration, ist es auch ein Privileg eigentlich von uns, dass wir diesen Safe Space haben, das machen zu können. Wie du gesagt hast, Erin, in Belgrad, in ganz anderen Ländern, ist es eine ganz andere Sache und wir müssen laut sein, wir müssen auf die Straße gehen, weil ob wir es wollen oder nicht, dass wir existieren, ist leider in vielen Ländern der Welt eine politische Aussage. Und das muss sich ändern. Und das funktioniert nur, wenn wir jetzt halt erstmal laut sind und unseren Platz einfordern, der uns auch gehört.
Bingo.
Ja, besser kann man es, glaube ich, nicht sagen.
Sorry.
Das war ein schönes Schlusswort. Erik, hast du noch ein Schlusswort für uns? Weil wir sind jetzt, glaube ich, soweit ganz gut mit unserer Zeit, dass wir langsam mal ein Ende finden.
Ich glaube, man kann über alles diskutieren tatsächlich, wer auf der Pride ist oder was auch immer, aber wir müssen versuchen, vernünftig diese Diskussion zu führen und nicht mit so vorgeschobenen Argumenten wie der Kinderschutz oder irgendwie sowas, sondern wenn du ein Problem mit da hast, dann habe ich auch gar kein Problem mit zu sagen, hey, wir setzen uns zusammen, wir diskutieren darüber, warum sollte das nicht sein und tauschen Argumente aus, aber die Grundprämisse muss dabei immer sein, dass Pride für alle aus unserer Community da ist und für alle, die Allies sind. Und ich glaube, wenn wir uns auf diese Basis einigen können, dann in eine vernünftige Diskussion über alles Mögliche treten können, das ist was ich mir tatsächlich auch wünschen würde, dass wir da vernünftig reden und vernünftig auch irgendwie dann zu irgendwelchen Schlüssen kommen und einfach Pride in Zukunft vielleicht auch besser machen, so dass jeder sich da wohlfühlt, dass Pride auch weiterhin Sichtbarkeit fördert und auch natürlich eine gute Zeit ist für die Menschen.
Mega. Und wenn ihr da draußen abseits von Pride auch Sachen über queeren Content und queeren Aktivismus hören wollt oder sehen wollt, dann, wir haben ja Eriks Kanal schon gelobt auf verschiedenen Ebenen, aber jetzt nochmal kurz zum Schluss.
Guck mal, er wird ganz rot.
Ja. Nee, wirklich folgt ihm, weil ich habe gerade was Osteuropa angeht und die Politik, die da passiert, ist für mich immer noch ein super schwieriges Thema und auch schwierig in dem ganzen News-Dschungel da zurechtzufinden. Und bei Erik lernt ihr da wirklich ziemlich, ziemlich viel. Und den findet ihr auf Instagram unter @erikj. Also du heißt Erik Jüdiger, aber ich versuche gerade irgendwie dein Ad irgendwie gescheit hinzukriegen. Also Erik, JOEDHD. Aber wir verlinken dich, dann muss ich das hoffentlich nicht nochmal buchstabieren. Und ihr findet uns natürlich auch auf Instagram unter @byyourside_podcast, unter @girafayan und unter @wiefrauliebt. Wir sind sehr gespannt auf eure Meinungen zu der Folge, auch gespannt, wie ihr die Debatte King of Pride seht und ob ihr auch auf Brides schon mal wart. Vielleicht als Abschluss, habt ihr vor, dieses Jahr auf CSDs zu gehen und wenn ja, auf welche?
Ja, habt ihr Empfehlungen für uns?
Und die Frage war auch an euch zwei.
Ach so.
Sorry.
Ach so.
Das war nicht so.
Das war nur an die FollowerInnen.
Nein, das war an alle. Aber ich kann ja jetzt gerade schon mal mit euch sprechen. Wo finde ich euch, wenn ich auf DSDs gehe dieses Jahr?
Also safe in Köln und Amsterdam tatsächlich dieses Jahr. Und der Rest mal gucken, welche Wochenenden da noch verfügbar und frei sind.
Hey, ich hab gedacht, du kommst mich in Stuttgart besuchen, Jan.
Ja, wahrscheinlich, ich versuch's, ja.
Ja.
Wenn du auch nach Düsseldorf kommst, weil der ist nicht so groß.
Ich habe tatsächlich schon überlegt, ob ich mich bei dir einquartieren kann, wenn ich nach Köln fliege.
Das können wir machen, sorry. Das ist eigentlich eine ganz gute Idee.
Sehr gut. Erik, wo finden wir dich?
Ich fliege wieder zur Europride, die ist auf Malta dieses Jahr, was irgendwie wahrscheinlich sehr viel angenehmer wird als Belgrad
das
letztes
ist cool,
Jahr.
Ja.
Und ich hoffe, dass ich in Tel Aviv bin. Das erste Mal hätte ich richtig Lust drauf. Das
so
ist so
cool.
Geplant. Und dann das komplette Kontrastprogramm. Meine Heimat im Harz in Sachsen-Anhalt, die haben ihren ersten CSD dieses Jahr.
Ach, krass.
Und da bin ich auch eingeladen hin.
Spannend.
Deswegen, da bin ich auf jeden Fall auch. Also ich habe ein CSD-Kontrastprogramm. Und Berlin, mal schauen.
Ja.
So, da bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob ich auf den großen gehe.
Spannend.
Ja, ich bin gespannt, was du darüber alles so posten wirst.
Ja. Also ich bin auf jeden Fall natürlich in Stuttgart. Ich versuche wieder meine eigene Gruppe hinzukriegen, worauf ich mich echt freue. Dann dachte ich mir, dass ich mich mal hier neben ein Quartier führen kann. Hi.
Hallo.
Ja, sonst muss ich mal gucken. Ich wollte mir vielleicht den in Hamburg mal noch anschauen, weil ich mir vorstellen kann, dass der ein bisschen kleiner ist als der in Berlin.
Der ist auch krass gelobt worden letztes Jahr. Ich war auch noch nie da, aber das war ja so der CSD, den alle nur gelobt haben, die da waren. Also richtig cool fanden tatsächlich.
Vielleicht kann ich mich da bei den Unverblümten einquartieren. Ich stelle mal eine offizielle
raus.
Anfrage. Grüße. Nee, schauen wir mal. Aber ich fände es cool und je öfter wir alle auf Pride gehen, egal ob queer oder Ally, wir setzen ein Zeichen, bringt eure Schilder mit. Und steht für irgendwas. Und wenn ihr nicht wisst, für was ihr stehen sollt, guckt nochmal bei uns am Instagram vorbei. Da könnt ihr viele Sachen herausfinden, für die ihr stehen könntet. Und ja, hoffentlich sehen wir uns beim einen oder anderen.
Bis bald.
Ciao,
mach's
ciao.
Gut, ciao.